Ich möchte auch an diesem Morgen jeden Einzelnen von uns, die wir hier zusammen sind, in Jesu Namen herzlich grüßen. Und wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das uns vielleicht noch mehr bewegt, weil wir ja mitbekommen haben, was da in Frankreich passiert ist, was ja den Frieden auf dieser Erde immer mehr in Frage stellt. Weil Menschen in böser Absicht den Unfrieden stiften, Menschen umbringen, und dort uns die große Frage ist, was ist da überhaupt in der Welt los? Eigentlich müssen wir uns im Klaren sein, seit dem Sündenfall herrscht auf dieser Welt Unfrieden. Und das ist also nicht erst eine neuzeitliche Erscheinung, sondern es ist seit Anfang an. Wir wollen uns mit dem Wort aus Matthäus 5, Vers 9 beschäftigen jetzt. Das ist also die Fortsetzung aus der Betrachtung der Seligpreisungen. Und da heißt es dann bei der siebten Seligpreisung: Glückselig sind die Friedfertigen oder die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das ist einfach etwas Besonderes, wenn wir bei den Seligpreisungen sehen, dass in unvergleichlicher Weise uns etwas vorgelegt wird oder vorgestellt wird, was die Wesensart jedes einzelnen Nachfolgers Jesu beinhaltet. Es sind Eigenschaften, die vom Herrn in unser Herz hineingelegt werden. Die haben wir nicht von Natur aus. Sie werden uns geschenkt, diese Eigenschaften. Es geht um die Friedfertigkeit oder auch die Friedensgesinnung der Kinder Gottes und die mit einem sanftmütigen Geist ausgestattet sind. Es ist ja interessant, dass vorher schon in der dritten Seligpreisung, wo es heißt in Vers 5 dort, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Aus dieser Sanftmut, die der Herr auch eben uns schenkt, die wir nicht von Natur aus haben, aber diese Sanftmut, die bringt uns dann auch zu dieser Gesinnung der Friedfertigkeit und dass wir für andere Friedensstifter werden. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, die Menschen, die noch nicht erlöst sind, die haben eine andere Vorstellung vom Frieden. Sie möchten ihr Leben so gestalten, wie sie sich das vorstellen, und dann gibt es unter den Menschen überall Unfrieden und Störungen und Probleme. Wir müssen erkennen, dass auch, wo Jesus damals den Juden vorstellte, was sein Reich betrifft, dass sein Reich eben nicht von dieser Welt ist. Auch die Bergpredigt zeigt uns diese Andersartigkeit des Reiches Gottes. Das hat er auch dem Pilatus erklärt. Wir haben ja dann in den Betrachtungen, in unseren Bibelstunden auch diese Auseinandersetzung mit unserem Herrn, wo er dann vor Gericht stand, dann vor Pilatus auch. Und dann Pilatus selber erklärt hat er in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Jesu Reich ist ein Friedensreich. Und in der Bergpredigt darf man nicht denken, dass man nun rein ethisch-menschliche Maßstäbe für die Menschen untereinander hier meint, aufbauen zu können. Manche meinen, das von den Lehrbriefen abzutrennen und sagen, wir brauchen ja nur die Bergpredigt und dann wird Frieden auf dieser Erde herrschen. So kann man mit der Bergpredigt auch nicht umgehen. Wir müssen immer sehen, dass das ganze Wort Gottes aufeinander abgestimmt ist und alle Aussagen, die wir in der Bergpredigt finden, auch in den Briefen, zum Beispiel des Neuen Testaments, sich widerspiegeln. Deswegen auch, was die Apostel dann zu sagen hatten, ist für uns ebenso wichtig, um das Wesen der Nachfolge unseres Herrn richtig einzuschätzen. Nun, Jesus nennt hier die Friedensstifter. Wir müssen zunächst erstmal uns im Klaren sein, was ist in der Welt los? Es ist eine friedlose, von Konflikten, Kriegen und Hass geprägte Welt. Nicht nur eben heute in diesen Tagen, wie ich schon sagte, eigentlich seit dem Sündenfall. Denkt man nur Kain und Abel, der erste Mord, der da begangen war von Kain. Was für eine Friedlosigkeit damals schon. Wir kommen immer zurück auf diese Frage, dass der Mensch ohne Gott im Unfrieden mit Gott lebt und in Unfrieden miteinander lebt, in Rebellion gegen Gott durch die Sünde. Dann kommt die Gier nach Befriedigung von irgendwelchen Lüsten, nach Macht und Geltungsbewusstsein, nach Wohlleben. Der unerlöste Mensch ist im Grunde ein Egoist. Und wo zwei Egoisten zusammenkommen, da gibt es Krieg. Jeder möchte seinen Vorteil haben, jeder möchte sein Bestes für sich rausholen und auf Kosten der anderen. Jakobus bringt das in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 1 bis 6, sehr treffend zum Ausdruck. Da schreibt er: Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Eigentlich wünschen sich die Menschen Frieden. Wenn man so auf der Straße mit Leuten spricht, ist das eigentlich der Wunsch, ein natürlicher Wunsch. Ja, wir möchten eigentlich Frieden haben. Viele sagen, ja, wir haben jetzt 70 Jahre Frieden gehabt in Europa. Wenn man jetzt das Ende vom Zweiten Weltkrieg im Blickfeld hat und sagt, hier in Deutschland hat es eigentlich relativ Frieden gegeben, nicht überall in Europa, aber wenigstens hier im mittleren Bereich, im nördlichen Bereich. Dann gibt es Männer, die sagen, ja, die sind das ganz besonders denn aktiv gewesen und die kriegen dann sogar noch einen Friedensnobelpreis oder Frauen auch, angeblich für besondere Aktivitäten. Jesus würde solchen Menschen wahrscheinlich keinen Friedensnobelpreis ausgeben. Es ist ein hohles Versprechen, indem man meint, man möchte die Kriege vermeiden und macht dann immer noch schlimmere Konflikte. Man gibt das Friedensmärsche, Friedensgespräche, Friedensinitiativen. Sogar das Gleichgewicht der Abschreckung mit immer mehr Atomwaffen. War ja im Kalten Krieg immer wieder diese Balance, die man meinte, halten zu können, um jetzt den Frieden zu sichern. Was ist das für ein Wahnsinn, muss man sagen. Das ist das menschliche Bemühen, Frieden zu schaffen mit immer mehr Waffen. Da gibt es auch welche, die sagen, Frieden machen mit immer weniger Waffen. Aber man sieht an der Sache vorbei. Der einzige Friedensbringer, der echte Friedensbringer, ist zunächst erstmal unser Herr Jesus Christus. Nach dem ersten schrecklichen Weltkrieg wurde die Parole laut: Nie wieder Krieg. Und dann kam der noch furchtbarere Zweite Weltkrieg. Bis heute hat die Welt nicht daraus gelernt. Und man sieht es ja im Nahen Osten mit den Islamisten, dass das immer mehr zuspitzt sich auf einen neuen großen Weltkonflikt. Auch der letzte Antichrist, der wird auch versuchen, den Menschen irgendwie einen Frieden darzubieten, wo es dann heißt in 1. Thessalonicher 5, Friede und Sicherheit. Dann wird sie das Verderben wie einen Fallstrick überfallen. Falscher Friede, falsche Sicherheit, vielleicht auch durch Unterdrückung und Elend, was dann einhergeht. Und das Grundübel der Menschen wird uns ja letztlich im ersten Buch Mose auch im Zusammenhang mit dem Geschehen von Noah vor Augen gestellt. 1. Mose 6, Vers 5 und 8, Vers 21 heißt es, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Hier liegt die Wurzel des Problems. Jeremia hat auch diesen Herzenszustand beschrieben, diesen natürlichen Herzenszustand in Jeremia 17, Vers 9. überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und darauf antwortet der Herr dann in Vers 10, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Und Jesus hat auch dieses trügerische Herz offengelegt, diesen Abgrund des menschlichen Herzens in Markus 7 zum Beispiel, Vers 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Wenn wir das also im Zusammenhang sehen, dann brauchen wir uns über den Zustand unserer heutigen Welt überhaupt nicht mehr zu wundern. Überall finden wir dieselbe Ursache für die Konflikte und Kriege in diesem Herz des Menschen, diesem unerlösten Herzen. Für Neid, Mord, Eifersucht, Zerwürfnisse. Und solange der Mensch so bleibt, wie er ist, ohne Gott, wird es keinen Frieden geben. Deshalb steht die Bergpredigt im krassesten Gegensatz zu dem Idealismus des Humanismus. Der meint, der Mensch würde das selber in die Hand bekommen. Der Mensch könnte das alleine schaffen. Der Mensch wird zum Maß aller Dinge. Und er verrennt sich in seinen Bemühungen um einen Frieden, den er nicht von sich aus schaffen kann. Es ist die abgrundtiefe Verdorbenheit des menschlichen Herzens, die uns erstmal bewusst werden muss, bevor wir uns dem Friedensbringer, unserem Herrn Jesus Christus, zuwenden. Wir müssen den Begriff Frieden einmal in der Weise betonen, wie es wirklich um den Frieden geht, den Jesus uns gibt, nicht wie die Welt es versucht. Nicht mit ihrer Toleranz. Toleranz meint ja immer, gegenüber den Andersartigkeiten anderer eben verständnisvoll zu sein und die Bräuche und Kulturverschiedenheiten aufeinander nebeneinander existieren zu lassen. Und man merkt, es gibt auch bei einer sogenannten Multikulti-Gesellschaft, die ja hier versucht wird beizubringen, nur Probleme. Es ist kein Garant für den Frieden. Und schafft nur neue Unruhen, Gesetzlosigkeit bis hin zum Bürgerkrieg. Wenn wir da nach Frankreich schauen, was da passiert ist, das ist nicht weit von uns entfernt. Deshalb sagt auch der Prophet Jesaja in Jesaja 57, Vers 21, keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Also wird der Mensch aufgerufen, erstmal mit Gott ins Reine zu kommen. Jesus hatte in Johannes 17, Vers 27 seinen Jüngern den Frieden verheißen, und zwar seinen Frieden. Jesus sagte, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und dann werden wir ja auf den hingewiesen, der auch der Friedefürst ist. Jesus selber wird ja in Jesaja 9 bereits beschrieben, durch den Propheten, denn uns ist ein Kind geboren, Jesaja 9, Vers 5 und 6. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es festgründe, und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Hier haben wir also den, der einzig und allein den Frieden bringen kann, Christus, Jesus Christus, der Friedefürst. Nun, der Schöpfer Gott, der sich ja in der Heiligen Schrift uns offenbart hat, der wahre Gott, ist auch eben der Gott des Friedens. Wir haben das ja auch vorhin aus dem Epheserbrief schon gelesen. Und wir werden auch daran erinnert, dass damals bei der Geburt unseres Herrn Jesus, als er auf diese Welt kam, auch den Hirten auf dem Felde bereits bekannt gegeben worden ist, was für ein Friedensbringer eben dieser König aller Könige ist, der da geboren war. Wenn wir in Lukas 2 uns anschauen, hier die Aussage, die auch eigentlich großartig ist. Vers 13 und 14, wir haben jetzt zwar nicht Weihnachten, aber wir dürfen die Verse immer wieder daran erinnern. Und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Friede auf Erden. Aber nicht der Frieden, den die Menschen versuchen selber zu machen, sondern der Friede, den Jesus uns geben kann. Der rechte Friede. Der Friedensfürst, der da gekommen war. Paulus schreibt dazu in Römer 15, Vers 33, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Das ist ein wunderbarer Segensspruch auch. Und in Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird in Kürze den Satan unter eure Füße zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Der Gott des Friedens, er wird den Bösen, den Fürsten dieser Welt, letztlich aus diesem ganzen Elend heraus bannen. Er hat ihn am Kreuz bereits besiegt und er wird diese Welt auch endlich aus dieser Not heraus befreien, wenn er wiederkommen wird. Entscheidend ist aber für uns das Versöhnungswerk am Kreuz. Und da kommen wir auf die zentrale Aussage über den Frieden. In Kolosser 1, Vers 19 und 20, da heißt es, denn es gefiel Gott, in ihm, also Christus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Christus machte Frieden mit uns durch das Versöhnungswerk am Kreuz. Hier ist der Schlüssel für uns, wie wir überhaupt Frieden bekommen, wie uns eben der Friede im Herzen auch erfüllen darf, durch Christus, wenn wir ein neuer Mensch in ihm geworden sind, durch das Blut, was Jesus vergossen hat. Dann heißt es im Epheserbrief, wir haben vorhin Epheser auch schon etwas gehört, ich will das nochmal in Erinnerung rufen, Epheser 2, Vers 14 und 15, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zauns abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Dort im Zusammenhang bei diesen Zweien geht es ja um die alte alttestamentliche Volksgemeinschaft, das heißt das Volk der Juden, und die dazugekommenen Heiden. Die beiden jetzt, wir sehen das ja in der ersten Gemeinde, die Urgemeinde, die am Anfang nur aus Juden bestand und dann kamen die Heiden hinzu und dann war das eine neue Gemeinschaft, ein neuer Leib in Christus. Die beiden wurden zu einem zusammengefasst. Wir haben das Bild ja auch im Römerbrief Kapitel 11, wo auch von diesem Ölbaum die Rede ist, wo dann die natürlichen Zweige, die sich gegenüber Christus aufgelehnt hatten, zum Teil ausgerissen worden sind und die wilden Zweige, wir als die Heiden, eingepfropft worden sind. Also auch hier ein Leib in Christus. Frieden auch unter denen, die vorher Unfrieden hatten. Wir wissen ja, wie auch die aufsässigen Juden damals gegen Paulus und auch gegen Jesus gekämpft hatten, weil sie eben es wagten, dass die Heiden auch noch hinzukommen, die jetzt auch hineingebunden sind in diesen Bund des Friedens. Das war immer ein Problem für den Apostel Paulus bei jeder Missionsreise, wo er dann in den Synagogen auf einmal merkte, da ist Widerstand, weil sie es nicht wahrhaben wollten, dass diese unbeschnittenen Heiden auch noch hinzukommen dürfen, ohne jetzt erst Juden werden zu müssen. Gott hat den Frieden geschaffen zwischen diesen beiden Volksgruppen. Im Gegensatz dazu wird uns klar, dass im Islam, von dem wir ja in diesen Tagen viel hören, nicht von einem Gott des Friedens und der Liebe die Rede ist, sondern eine grausame, alles unterwerfende, unergründliche Persönlichkeit, die sich Allah nennt. Und im Koran die Ausbreitung mit Waffengewalt anmahnt und jedem mit dem Tode bedroht, der sich dem muslimischen Glauben widersetzt und nicht unterwirft. So sieht das aus. Als Jesus damals während seines dreijährigen Dienstes in Israel seine Jünger zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel aussandte, hat er ihnen Lukas 10 folgendes Gebot mit auf den Weg gegeben. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da spricht zuerst Friede diesem Haus. Also Shalom. Das ist ja immer noch derselbe Gruß, den man auch in Israel findet. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Der Friede Gottes, der dann in jedem wahren Gotteskind zu Hause ist und wohnt und zuteil wird durch Christus, wird auch von Paulus so schön dargelegt in Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Zugang zum Thron der Herrlichkeit. Zugang persönlich direkt zu Gott. Was ist das für ein herrlicher Zustand des Friedens? Es ist die Feindschaft, die zwischen uns und Gott auch bestanden hat durch die Sünde, die ist da aufgelöst, weil wir die Vergebung empfangen haben, weil da dieser Riss endlich gekittet ist oder beseitigt ist. Und Jesus ist selber in den Riss getreten und hat uns die Verbindung zum himmlischen Vater wiederhergestellt. Was für eine herrliche Botschaft. Und deswegen können solche Menschen, die den Frieden Gottes im Herzen tragen, auch Friedensstifter sein. Da kommen wir ja eben zu diesem, was hier in der Bergpredigt uns vorgelegt wird, dass wir eben als die Friedensstifter auch mit einem Segen, mit einer Glückseligkeit bezeichnet werden. Glückselig ist dieser Friedensstifter, der Frieden macht. Im Grundtext heißt es Ereno Poios, das ist halt praktisch Frieden machend oder den Frieden schaffend. Man verbreitet die Botschaft des Friedens durch das Evangelium von Jesus Christus. Das ist auch im Jesaja vorausgesagt worden. Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Friedensboten oder des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Und das ist ja auch die Ausrüstung, die wir im Neuen Bund finden, im Zusammenhang mit der kompletten Waffenrüstung Gottes im Epheser 6, dass unsere Füße gestiefelt sind, bereit, die Botschaft des Friedens zu verbreiten. Das Zeugnis von Jesus Christus. Das gehört also zu unserer Ausrüstung als Jünger Jesu, Friedensstifter zu sein, die Botschaft des Friedens zu verbreiten. Und auch Friede ist etwas Besonderes in Bezug auf die Frucht des Geistes. An dritter Stelle, wenn wir die ganzen neunteiligen Fruchteigenschaften sehen, in Galater 5, 22, da ist an dritter Stelle auch der Friede. Und das ist wunderbar, wenn wir sehen, also dass da eben auch der Herr uns den Frieden schafft im Herzen, den wir nicht selber haben können. Liebe, Freude, Frieden. Diese drei gleich am Anfang. Und deshalb ermutigt uns Paulus auch in Philipper 4, Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen habt und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Hier kommt es also auch zur Praxis des Glaubens. Tun, was er uns gelehrt hat. So auch 2. Korinther 13, Vers 11. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und da merken wir, wenn wir das ganz ehrlich vor uns eingestehen, wie schwer uns das oft fällt, Frieden zu halten, eines Sinnes zu sein, uns auch zurechtbringen zu lassen. Was ist also nun ein Friedensstifter? Es geht also nicht um eine natürliche Veranlagung, die hier vielleicht der eine oder andere für sich in Anspruch nehmen möchte. Ja, ich bin ein Friedensstifter. Nein, es geht um viel mehr. Dr. Martin Lloyd-Jones hat in seiner Auslegung dazu geschrieben, die Menschen, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, die Frieden um jeden Preis wollen, sind gleichzeitig Menschen, die auch häufig einen Sinn für Recht und Gerechtigkeit vermissen lassen. Ein Friedensstifter ist nicht jemand, der nur beschwichtigt und besänftigt. Das Verhindern eines Krieges stiftet noch lange keinen Frieden. Soweit dieses Zitat von Dr. Martin Lloyd-Jones. Nun, ein Friedensstifter ist natürlich zunächst erstmal selber einer, der den Frieden im Herzen hat. Er ist ein friedlicher Mensch. Er ist nicht streitsüchtig. Er ist aber zugleich auch ein Mensch, der aktiv sucht, den Frieden anderen weiterzugeben, Frieden zu stiften, der allen Menschen im Grunde den Frieden mit Gott darbieten möchte. Und dazu bedarf es der Wiedergeburt. Der Mensch muss von Neuem geboren werden. Er muss ein gereinigtes Herz bekommen. Das heißt, frei von Neid, frei von Argwohn, frei von Missgunst, frei von Eifersucht, Hass und Kritiksucht, frei von Klatschsucht, frei von Verleumdungen jeder Art. Sobald diese Dinge noch da sind, können wir keine rechten Friedensstifter sein. Der Friedensstifter hat letztlich mit seinem alten Ich komplett gebrochen und hat gelernt, auch neutral zu sein. Und wie schwer fällt uns das oft? Die rechte Neutralität, dieses alte Ich unter das Kreuz gelegt zu haben. Der Friedensstifter denkt nicht mehr darüber nach, was es für ihn persönlich für Konsequenzen bringt, welchen Vor- oder Nachteil für sich daraus ergibt, sondern er denkt nur an den Vorteil des anderen. Er möchte den anderen fördern. Wenn man nur an sich selber denkt, was es mir bringt, welchen Vorteil ich habe, dann gibt es wieder Unfrieden und Streit. Der Friedensstifter, der ist sich bewusst von seiner abgrundtiefen Erbärmlichkeit vor Gott und von seiner Abhängigkeit. Er fragt nicht mehr nach seinen Rechten oder seinen Privilegien. Er fragt auch nicht mehr nach seiner sozialen Stellung in der Gesellschaft oder was dabei herauskäme. Er fragt nur noch eins: Kann ich Gott damit verherrlichen? Das ist die entscheidende Frage. Jakobus schreibt dazu in Jakobus 3, Vers 18 und 17 und 18: Die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein, sodann friedfertig. Hier haben wir wieder die Friedfertigen. Gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit wird aber in Frieden gesät, denen, die Frieden stiften. Friedensstifter sein und selber die Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit aussäen. Deshalb hat der wahre Friedensstifter immer zuallererst und vor allem die Ehre Gottes im Blickfeld. Es geht auch um die gesunde Förderung des Evangeliums, dass Christi Sinn in den Menschen Gestalt gewinnt. Der Friedensstifter zieht nicht über andere her, auch wenn die anderen Menschen vielleicht abstoßend sind und nicht so liebenswürdig sind. Er ist in wahrer Liebe und um das Seelenheil der anderen besorgt. Er erleidet auch bereitwillig Schmach und Ungemach, ist auch bereit, sich zu demütigen. Das sind alles Eigenschaften, die einem Friedensstifter zu eigen sind. In der Praxis heißt es, dass man auch lernt, nicht mehr geschwätzig zu sein. Hast du schon gehört, der und der und der? In Jakobus 1, Vers 19 heißt es darum, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und gerade im Jakobus nennt ja auch dieser Jakobus in Kapitel 3 das besondere Übel unserer menschlichen Zunge. Die ungebändigte Zunge, die einen ganzen Wald anzünden kann. Da werde ich an eine Begebenheit erinnert, die mir damals vor rund 40 Jahren in Taiwan erzählt worden ist von einem Gläubigen. Da ging es um einen Pastor, der hatte da lange in einer Gemeinde schon gedient und eines Tages gab es ein Gerücht über ihn. Ein böses Gerücht. Oh, der Pastor hat seine Frau geschlagen. Sogar mit einem Besen. Ja. Wie kam das Gerücht zustande? Was ist da passiert? Da war an einem Tag da jemand von der Gemeinde gerade an dem Fenster vorbeigekommen, wo der Pastor da wohnte. Und die Gardine war zwar zu, aber man sah den Lichtschein abends noch durch die Gardine so ein bisschen die Schatten so herum. Und dann gab es großes Geschrei. Man hörte, dass die Frau da geschrien hatte. Und man sah dann durch die Schatten, dass da eine männliche Person so einen Stock oder Besen in der Hand hatte und da immer wieder so raufschlug auf etwas. Und dann die Frau, die das gesehen hatte, durch die Schatten der Gardine da, oh, der Pastor hat seine Frau geschlagen, sofort das Gerücht verbreitet. Der musste sogar seinen Dienst nachher quittieren. Aber dann kam raus, was wirklich passiert war. Da war eine Maus im Zimmer, durchs Zimmer gerannt, die Frau auf den Tisch gesprungen, vor lauter Schreck und Angst und hat geschrien. Und der Pastor dann eben den Besen genommen und versucht, die Maus dazu zu fassen und zu töten. Ne? Das war alles. Aber wegen diesem Ereignis, was da für ein Gerücht draus geworden ist, was da für einen Schaden verursacht war, der sogar seinen Dienst deswegen quittieren musste, weil dieses Gerücht verbreitet worden ist. Und wie schnell kann unsere Zunge solch einen Schaden verursachen? Das sind keine Friedensstifter, wenn man solche Gerüchte verbreitet. Und das haben viele, die im Reich Gottes gedient haben, auch durchleiden müssen. Böse Gerüchte. Die wahren Friedensstifter, die haben gelernt, alles im Lichte des Evangeliums zu betrachten. Welche Auswirkungen ergeben sich damit für die Sache des Herrn? Welche Auswirkungen geben sich dafür für die Gemeinde? Für erlösungsbedürftige Seelen. Wenn ich Frieden stifte, dann möchte ich mit allem, was ich sage, eben den Menschen helfen, dass sie mit Gott ins Reine kommen. Paulus gibt dann im Römerbrief einige praktische Ratschläge. Römer 14, Vers 12, Vers 14. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Das gehört auch zu dem Friedensstiften. Römer 12, Vers 20 und 21. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Auch das gehört zum Friedensstiften. Römer 14, Vers 17 und bis 19. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nach dem streben, was zum Frieden dient und zur gegenseitigen Erbauung. Was für wunderbare Worte, die Paulus auch den Gläubigen da mitgibt, wie das in der Praxis umzusetzen ist. Auch im Kolosserbrief 3, Vers 13, da schreibt Paulus, ertragt einander, vergebt einander, einer gegen den anderen, wenn einer gegen anderen Klage hat, gleich wie auch Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, wenn wir an das Vaterunser denken und sagen, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern, ja, haben wir das wirklich in die Praxis umgesetzt? Dann können wir doch Friedensstifter sein, wenn wir dem anderen vergeben können. Und nicht einfach immer Groll im Herzen herumtragen. Auch dem jungen Timotheus erteilte Paulus einen Rat in 2. Timotheus 2, Vers 22 bis 24. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Nachjagen dem Frieden sogar. Nachjagen dieser Gesinnung in Christus. Ebenso auch im Hebräer 12, Vers 14, wo es heißt, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Da müssen wir uns fragen, haben wir eigentlich das geübt, dieses Nachjagen? Oder sind wir da ein bisschen träge geworden mit dem Friedensstiften, dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird? Paulus wusste aus eigener bitterer Erfahrung um die Gegnerschaft von Seiten auch der jüdischen Fanatiker, teilweise auch der heidnischen Fanatiker. Er selber ist ja auch in Rom ums Leben gekommen, hat den Märtyrertod erlitten. Paulus schrieb in Römer 12, Vers 18 und 19, und das ist auch für uns wichtig zu wissen, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Auch das gehört zu dieser Friedensgesinnung. So viel an uns liegt, wir können es nicht erzwingen, wir können den Frieden mit anderen nicht erzwingen. Wenn der andere uns böse gesinnt ist, dann legen wir es in Gottes Hand und beten für den anderen, dass er wieder zurechtkommt. Und dann macht der Herr das. Die Arbeit führt der Herr aus. Nicht wir, wir können das nicht erzwingen. Wir können aber Friedensstifter sein in der rechten Weise. Und jetzt kommt die wunderbare Verheißung zum Schluss, eben die auch der Herr damals in der Bergpredigt den Friedensstiftern gegeben hatte. Sie werden Söhne Gottes heißen. Eigentlich sind wir durch den Glauben an Christus ja auch bereits Kinder Gottes. Aber es hat auch mit diesem Frieden etwas zu tun. Mit dieser Praxis der Friedfertigkeit. Ein Merkmal echter Gotteskindschaft. In Matthäus 5, auch in der Bergpredigt, hat Jesus das etwas vertieft, indem er das auch aufzeigte. Ich sage euch aber, Vers 44 und 45, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und ohne Christus können wir das nicht. Wir können keine Friedensstifter sein ohne Christus. Wir können das nicht von uns aus machen. Dazu müssen wir erst Kinder Gottes geworden sein, durch den Glauben an Jesus. Es ist ja wunderbar, was in Johannes 1 uns gesagt wird, Vers 12 und 13, allen aber, die ihn, also Jesus Christus, aufnahmen, in ihr Herz aufgenommen haben, denen gab er das Anrecht oder die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches, sondern aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und wer aus Gott geboren ist, der kann Frieden stiften. Der wird auch ein Kind Gottes geheißen. Jesus will uns deshalb in sein Bild umgestalten. Und zur Gotteskindschaft schreibt auch Paulus so wunderbar in Römer 8, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne oder auch Töchter Gottes, Kinder Gottes. Nur die Wiedergeburt schenkt uns diese Gnade der Gotteskindschaft. Dass Christus in unserem Herzen wohnt, dass wir uns durch den Heiligen Geist leiten lassen. Menschen, die aber Unfrieden stiften und Spaltung und Zerwürfnisse anrichten, die kritiksüchtig sind, können keine Friedensstifter sein. Leider sind das eben auch Dinge, die bei manchen Christen eben fehlen. Dinge dieser Friedensstifte, diese Merkmale unseres Herrn Jesus. Und da finden wir manchmal oft das Gegenteil von dem, was eigentlich der Herr in uns umgestalten möchte. Es ist die ganze Hingabe an Christus, die uns hier noch einmal vor Augen gestellt wird. Darum geht es bei uns persönlich. Herr, mach mit mir, was du willst. Gestalte du mein Leben um nach deinem Wohlgefallen. In Epheser 5, da hat Paulus auch gesagt, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Gottes Nachahmer werden. Das heißt, an Christus sehen wir die Wesensart Gottes. Und das soll in uns auch zu sehen sein. wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns dargegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer für Gott zu einem süßen und lieblichen Geruch. Wandelt in der Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist Friede. Hat diese wunderbaren Eigenschaften. Wir sind als Söhne und Töchter Gottes Erbberechtigte. Ein ungeheures Vorrecht. Eine große Verantwortung. Und so erinnert uns Paulus auch noch einmal in 1. Korinther 14 daran, denn Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Auch das sollte eigentlich unser Wunsch sein, dass dieses immer mehr zu sehen sein wird, dieser Friede untereinander, dieser Friede, den Gott in unser Herz geschenkt hat und den wir ausstrahlen zu den anderen. Und deshalb möchte ich auch mit den zwei Segenssprüchen hier abschließen, die Paulus gegeben hatte. Den einen Segensspruch in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und schließlich in Hebräer 13, Vers 20 und 21 werden wir noch einmal ermutigt. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der wahre Friedensbringer bist, der Friedefürst. Und dass du den Frieden auch uns geschenkt hast, indem wir im Glauben dich angenommen haben, indem du deine Liebe in unser Herz ausgeschüttet hast, indem wir die Vergebung erlangt haben, ja Herr, weil du es uns geschenkt hast durch dein Opfer am Kreuz. Herr, und weil es allein nur durch dich möglich ist, dass in dieser Welt dieser Friede ausgebreitet wird, wollen wir auch rechte Friedensbringer sein, Friedensstifter sein. Du hast uns dazu gerufen und du hast uns dazu auch bevorrechtigt, dass wir solche Menschen sein dürfen. Und dass wir den Menschen, die in Unfrieden leben, deine Botschaft ans Herz legen dürfen. Dazu mach du uns bereit. Schenke auch Frieden untereinander und gib uns Gnade in dieser schwierigen Zeit, wo Menschen trauern auch wegen dem, was da in Paris geschehen ist, dass sie lernen, dich aufzusuchen und lernen, den Frieden von dir geschenkt zu bekommen, dass sie dich anbeten und dass dann deine Botschaft des Friedens auch dort verbreitet wird. Das möchtest du schenken nach deiner großen Gnade. Amen.